Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Älteren unter euch werden die Situation sicher gut kennen. Mutti oder Vati stürzen ins Zimmer, schütteln einfach nur verständnislos den Kopf und meckern. Nun mach doch endlich mal den Computer aus, hör auf zu daddeln und mach lieber draußen ein bisschen Sport. So war es zumindest in meiner Jugend. Die ist zwar zugegebenerweise schon ein paar Jährchen her, aber die Situation, die hat sich so oder ähnlich sicherlich auch in den letzten Jahren noch abgespielt. Mittlerweile hat sich der Wind allerdings ein bisschen gedreht, denn die Kids von heute können kalt lächelnd kontern und sagen, ich mach doch Sport, ich mach E-Sports. Der boomt nämlich weltweit, vor allem in Asien und wird auch in Deutschland immer populärer. Hierzulande buhlt er sogar darum als Sport in allen relevanten Dimensionen, so heißt es in einem Schreiben, der für des Verbandes der deutschen Gamesbranche jetzt anerkannt zu werden. Das IOC denkt derweil bereits darüber nach, ob E-Sports nicht vielleicht auch olympisch werden könnte. Doch es gibt nicht nur solche Befürworter, sondern auch Kritiker. Und wir sprechen mal über die Situation des E-Sports in Deutschland mit Philipp Langhanrich. Hallo Philipp.
Moin moin.
Wie ist deine Beziehung zu E-Sports? Wie kann man dich da verorten in der Szene?
Ja, also die Situation, die du eben gerade beschrieben hast, die kenne ich auch sehr gut eben, dass ich denn doch das ein oder andere Mal, sag ich jetzt mal, vom PC saß und mir gesagt wurde, ich soll doch bitte rausgehen, obwohl ich ja mich quasi sportlich betätigt habe in der Hinsicht. Ich habe jetzt zuletzt im Fach Sportjournalismus meine Bachelorarbeit über den E-Sport selbst geschrieben. Also ich bin seit Jahren so in der Szene halbwegs drinne eben, aktiv selbst dabei, also jetzt kein Profi oder sonst irgendwas, keiner, der sieht. Lebensunterhalt damit verdienen könnte, aber ich habe einen sehr guten Draht, sage ich mal so, zu der ganzen Szene.
Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Wie ist die Akzeptanz und warum ist die Akzeptanz auch größer geworden?
Ja, ich würde sagen, einfach durch die Digitalisierung allgemein, also sei es nun das Internet selbst, aber auch eben, dass ja so gut wie jeder Haushalt, sage ich mal, über mindestens eine Spielekonsole oder ein spielfähiges Device, wie es ja heutzutage heißt, verfügt eben. Also sei es nun jetzt eine PlayStation, eine Xbox, eine Nintendo, normaler Computer, der Laptop, aber selbst auf den Smartphones ist ja mittlerweile ganz normales, ja, Spielen oder Daddeln, wie es ja auch umgangssprachlich genannt wird, obwohl es ein bisschen abwertend ist, meiner Meinung nach, aber egal. Jeder hat irgendwie was, ja, zu Hause rumzuliegen, womit er halt ein bisschen spielen könnte, die Zeit überbrücken könnte. Und dadurch, dass es quasi mittlerweile jeder macht, also sei es nun eben einfach nur Snake auf dem Handy oder dann doch auf der PlayStation irgendwie FIFA, dann dadurch hat sich das Ganze halt so hingestellt, dass ja es allgemein erstmal anerkannter wurde, dass man eben auch mal seine Zeit eben mit Videospiele verbringt. Und durchs Internet, sag ich mal, durch die Vermarktung an für sich kam dann halt auch immer mehr der E-Sports drauf. Das heißt, die Leute an sich wurden halt aufmerksam, oh guck mal, wenn du gut bist in FIFA, warum spielst du nicht bei Turnieren mit. Also es ging halt vom Freundeskreis los, dass man dann unter Freunden mal Freitagabends vielleicht ein Turnier gemacht hat oder so. Und dann ging es rüber eben zu großen Turnieren von Veranstaltern, wo dann auch Preisgelder verhängt wurden. Und diese Entwicklung hat sich halt in den Jahren umso mehr fortgeschritten, gerade auch da umso mehr Geld in Marketing geflossen ist. Gerade von solchen Firmen, sag ich jetzt mal wie Red Bull oder Monster Energy, die ja gerne auch in Breitensport eben investieren, hat sich das Ganze halt wirklich richtig aufgebauscht und ja, ist zu dem geworden, was es momentan ist, und die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.
Die Große Koalition in Deutschland will jetzt auch E-Sports als Sport offiziell anerkennen, ihn quasi gemeinnützig machen, um ihn dann mit anderen Sportarten gleichzustellen. Da sagt zum Beispiel der DFB-Chef Reinhard Grindel jetzt in einem Interview mit dem Weser-Kurier, nee, sieht er nicht so. E-Sports ist für mich kein Sport, sagt Grindel beim Weser-Kurier. Und er sagt auch, dass eben die verstärkte Nutzung von PC, Konsole und Co., das, was du eben ausgeführt hast, letztlich einer absoluten Verarmung gleichkomme. Was sagst du dazu? Ist das ein ewig Gestriger, der einfach nicht mit der Zeit geht? Der so vielleicht eher so die Eltern- und Großelterngeneration verkörpert?
Ob er die jetzt nun verkörpert oder möchte ich ihm persönlich nicht zu nahe treten. Er ist natürlich von einem älteren Jahrgang, als ich das nun beispielsweise bin. Man muss immer mit zweierlei Maß messen. Also zum einen ist die eine Frage eben, was ist für ein E-Sports? Was stellt es dar? Und dann ist die nächste Frage, ist es eben Sport? So, das ist aber in der Hinsicht, ich sag mal, die etwas momentan weniger wichtigere Frage, ob es nun am Ende Sport ist eigentlich, ob diese körperliche Betätigung dafür ausreicht, eben von den Händen und Augen-Hand-Koordination als Sport anerkannt zu werden. Wichtig ist, dass E-Sports als, ja, nicht nur als Gelegenheit oder so, oder als Freizeitdarstellung oder irgendwie ausfällt, sondern dass E-Sports wirklich ernst genommen wird als ganz normale Tätigkeit, mit der man halt eben auch seine Brötchen verdienen kann, wie das eben beispielsweise auch mit dem Fußball dann möglich ist. Und da bin ich eben der Meinung, dass Herr Grindel auf jeden Fall solche Wörter wie Verarmung oder sowas nicht unbedingt in den Mund nehmen sollte, sondern sich ja eher öffnen sollte. Also es hat für mich so ein bisschen so, hat mich daran erinnert, wie Frau Merkel meinte, das Internet wäre noch Neuland. Das klingt irgendwie so, als wenn für Herrn Grindel die Digitalisierung noch Neuland ist. Mhm. Also in meinen Augen jetzt einfach so interpretiert. Ja. Er hat ja auch kritisiert eben, dass dadurch eben die Vereine dann nicht und dass dieses Vereinstum, wie es in Deutschland da ist, mit dem E-Sports irgendwie nicht so eine Hand gehen kann. Und ich finde, das ist genau irgendwie der falsche Punkt, wenn er sagt, von wegen die Kinder hängen dann nur zu Hause vor dem Fernseher, aber warum holt man sie dann nicht unter professionellen Umständen, wie das ja beim normalen Sport auch ist, in die Vereine rein? Also sorgt für eine Umgebung, in der sich dann eben die Kinder treffen, um gemeinsam eben zu spielen, um sich zu verbessern unter der Aufsicht von einem Trainer, wie es eben, ja, sag mal, Anfang der, oder in den 90ern und Anfang der 2000er in Korea so stark war. Dort hatte nicht jeder Haushalt zu Hause Internet, da haben sich dann eben alle nach der Schule in Internetcafés versammelt. Und dadurch ist diese E-Sports gerade in Korea eben sehr, sehr groß, und Korea führt halt auch in einigen der E-Sports-Disziplinen einfach haushoch, was die Athleten angeht. Und wenn wir da schon irgendwas kritisieren wollen, sollten wir dann halt irgendwie so an dieses Vereinsregime in Deutschland irgendwie so rangehen, das mit ins Boot holen, um das Ganze eben voranzutreiben und nicht einfach sich hinstellen und sagen, oh nö, ist doof.
Also der Teamgedanke natürlich auch beim E-Sports vertreten. Es sind ja eben auch Mannschaften, die gegeneinander antreten, gerade Südkorea oder Korea hast du als Beispiel angesprochen. Da ist es ja auch ganz anders organisiert und da gibt es ja auch richtige Ligen, richtige Meisterschaften. Es gibt ja auch Weltmeisterschaften in gewissen Spielen. Lass uns nochmal zu der Rolle kommen, was einen Sport ausmacht oder was E-Sports zum Sport macht. Viele sagen ja, die Anforderungen für den E-Sportler sind durchaus vergleichbar mit dem eines normalen Sportlers, in Anführungsstrichen, der sich dann auch eben richtig bewegt, der auch eben den ganzen Körper letztlich in Wallung bringt. Aber Stresslevel und auch ja gewisse Fertigkeiten, wie du hast eben schon gesagt, Hand-Auge-Koordination, die sind ja auch beim E-Sports ganz wichtig.
Also die sind essentiell. Und wenn ich dann halt an einige olympische Disziplinen denke, die ja dann laut olympischer Definition eben als Sport deklariert werden, wie zum Beispiel eben das Sportschießen oder Bogenschießen, dann weiß ich nicht, warum beim E-Sports weniger Bewegung vorhanden sein soll. Also wir drücken das, oder man drückt es in RPM aus, in Action per Minute, also Aktionen pro Minute, die dann passieren eben. Und da gehen bei den Profis die Zahlen weit über 300 beispielsweise. So, das heißt also, in 60 Sekunden passieren mindestens 300 Aktionen mit den Fingern, heißt also 5 pro Sekunde. Jetzt kann sich jeder ja mal zu Hause hinsetzen und versuchen, in einer Sekunde so oft wie möglich auf seine Maus zu klicken. Das wird auch nicht allzu viel mehr sein. Und jetzt muss man sich noch vorstellen, dass die Leute das mit beiden Händen machen natürlich, mit der Tastatur, mit der Maus, und gleichzeitig aber gezielte Bewegungen in den Spielen ausführen und nicht einfach nur irgendwo wild hinklicken auf dem Desktop oder so, um dann eine bestimmte Zahl zu erreichen in einer Sekunde. Weil das muss man sich halt wirklich so versuchen vorzustellen, wie das halt, wie schwer das dann ist, also wie viel Aufwand das ist. Und da kommt man auch durchaus sehr schnell ins Schwitzen, wenn dann dazu noch ein bisschen Adrenalin fließt, weil die Situation gerade sehr spannend ist oder sehr, sehr wichtig im Spiel. Es ist wie bei jedem anderen Sport. Es gibt halt so, sag mal, sogenannte Klatschphasen eben, also dann, wann es drauf ankommt, da muss man halt dann seine Leistungen bringen. Und deswegen gibt es durchaus sehr gute Parallelen zum normalen Sport, beziehungsweise es ist in der Hinsicht für mich, zumindest in der Definition, eben auch ein gewisser Sport.
Ja. Und der Druck, vor allen Dingen der psychische Druck, der auf den Spielern lastet, ja auch unheimlich hoch, weil jeder Fehler noch mehr als beispielsweise beim Fußball bestraft wird, weil Fußball, da spielt vielleicht dann auch noch, wenn man draußen spielt, auch der Zufall noch irgendwie eine Rolle. Sowas ist ja dann beim Computerspielen, wenn man es so bezeichnen will, eigentlich fast ausgeschlossen.
Sollte zumindest ausgeschlossen sein, auf jeden Fall. Soweit sollten die Spiele entwickelt sein. Es versuchen immer mehr Spiele, sag mal, in den Markt E-Sports reinzudrängen. Man sagt immer E-Sports ready. Und da muss natürlich ausgeschlossen sein, dass es Fehler gibt. Und dann entsteht natürlich, wie du sagst, dieser Druck, dass man wirklich keinen Fehler sich erlauben darf. Und das ist aber dann halt auch das, was man eben bei den Profis ja sieht, dass die halt so gut wie gar keine Fehler machen. Also jeder, der schon mal so ein bisschen freizeitlich vielleicht online gespielt hat, der weiß, jeder macht mal irgendwie einen Fehler und dann sagt man sich, ja gut, ist egal, nächste Runde. Aber bei den Profis geht es dann meist um mehrere Tausend, wenn nicht gar Millionen Euro. Und da kann man halt einfach sich keine Fehler erlauben in der Hinsicht. Und der Chef von der ESL hat es während der ESL One in Hamburg hier letzten Oktober so schön formuliert, der psychische Druck ist etwa vergleichbar mit dem eines Formel-1-Fahrers. Also wenn der halt einmal ganz kurz einen Schlenker drin hat, dann ist ja auch die Gefahr, dass das Auto sich schon direkt überschlägt oder so. Und so kann man das ungefähr vergleichen.
ESL, die Electronic Sports League heißt es, glaube ich, ne? Das Dachmarke des Kölner E-Sports-Unternehmen Turtle Entertainment, um das nochmal kurz zu erläutern, was Philipp eben mit ESL meinte, also psychischer Druck. Deshalb arbeiten ja auch viele Teams mit Psychologen sogar zusammen. Also auch das ist gerade jetzt in Korea, wenn man da dieses Beispiel des asiatischen Marktes nochmal vor Augen führt, so organisiert, dass da ganze Trainerstäbe im Grunde sich auch um die Betreuung der einzelnen Spieler kümmern.
Ja, das geht auch noch viel weiter. Also nicht nur ein einfacher Trainer ist hinten dran, sondern wie du sagst, eben ein psychologisches Team. Dann gibt es noch ganz andere Leute, die halt wirklich für das Wohlergehen der Athleten sorgen, also sei es nun von ganz normalen Catering und Hotels und alles mögliche. Also das ist eine Riesenmannschaft, wie es eben auch bei anderen Sportarten, sag ich mal, ist. Ein ganzer Stab eben als Team, Masseure und sonst weiter Köche. Da ist halt alles irgendwie hinten dran und deswegen auch wirklich vergleichbar mit Sport, der jetzt schon ganz schön weit fortgeschritten ist. Also sei es eben Basketball, Fußball oder andere.
Und das bringt eben auch das IOC dazu, drüber nachzudenken, warum nicht eben E-Sports auch ins olympische Programm zu integrieren. Dazu muss natürlich noch ein bisschen was passieren, aber die grundsätzliche Bereitschaft des IOC scheint ja da zu sein, zumindest für Gespräche.
Nicht, das ist auf jeden Fall so da. Also das haben sie oder hat Thomas Bach ja dann auch quasi schon bestätigt. Für ihn gibt es natürlich noch ein paar Kritikpunkte, dass sie sich noch nicht zu 100% sicher sind. Einmal eben, dass es fehlende Strukturen gibt im E-Sports. Die eben angesprochene Electronic Sports League von Turtle Entertainment, von einem deutschen Unternehmen, ist so ein Verband, wo halt viele Turniere und viele Ligen drunter laufen. Aber es gibt eben auch noch weitere Verbände. Es fehlt quasi dieser große Dachverband, wie es zum Beispiel im Fußball eben mit der FIFA ist oder im Basketball mit der FIBA. Es gibt ein Bestreben, sowas zu bilden. Es gibt die World Esports Association, die WESA. Es gibt die International Esports Federation, die IESFR. Und die versuchen immer so unter ihre Fittiche das Ganze zu bekommen. Aber durch die, ich sag mal, fast Monopolstellung von, oder diese Polypolstellung von einigen wenigen Anbietern, ist es eben so, dass, das momentan nicht nötig ist. Durch die vorhandenen Strukturen eben diesen Dachverband zu bilden. Das ist so der eine große Kritikpunkt, den eben Herrn Bach da ansetzt, was das Ganze angeht. Ich sag mal, die Asiaten sind schon ein bisschen weiter, wie wir das eben ja auch schon angesprochen haben, dass es dort eben seit mehreren Jahren bereits gang und gäbe und Bestandteil der Kultur ist, wie in Korea. Die haben sich halt dazu entschlossen, 2022 auf jeden Fall bei den Asian Games, also bei den vergleichbaren Europameisterschaften eben E-Sports einzuführen und Medaillen trächtig zu machen.
Glaubst du, es wird diesen gemeinsamen Verband geben, weil da ja, du sagst es ja, ein Polypol momentan entstanden ist, da teilen sich ja verschiedene Unternehmungen und Unternehmen den Markt auf. Gibt es da Bestrebungen und auch für die letztlich die Notwendigkeit, sich zu einer Art Weltverband zusammenzuschließen? Profitiert der Sport tatsächlich davon, wenn er zu Olympia kann, oder ist das den Unternehmen letztlich erstmal egal, die das bisher betreiben?
Ich würde jetzt nicht so weit gehen und behaupten, dass es denen egal ist, aber anhand der aktuellen Strukturen würde ich wirklich behaupten, dass es nicht unbedingt gerade die höchste Priorität hat. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, als E-Sports so angefangen hat, ich sag mal Anfang der 2000er, auch jetzt in Deutschland oder in anderen Ländern groß zu werden, da hat sich E-Sports komplett alleine vermarktet, eben auch durch das Internet. Also traditionelle Medien wie eben das Fernsehen oder auch die normale Tageszeitung hatten wenig Bestreben, sich damit zu beschäftigen. Es gab immer wieder so diese Killerspiel-Debatte, wenn eben gerade in Deutschland an den Schulen in Winden oder in Erfurt damals eben diese Amokläufe stattgefunden hatten. Dann kam mal ganz kurz das Thema Videospiele ja auf in der Politik, aber ansonsten wurde es halt nie wirklich aufgegriffen. Und die Leute, die das hier betrieben haben damals schon, die wurden ja mehr oder weniger müde belächelt, ebenso von wegen, ne, mach doch mal was Ordentliches in deinem Leben, so ungefähr. Und E-Sports hat es eben geschafft, wirklich komplett alleine sich hochzuarbeiten durch das Internet. Eben hat sich selbst vermarktet und tut dies jetzt halt auch weiterhin. Und deswegen, weil sie jetzt zum Beispiel eben die Medien nicht brauchen, weil sie sich eben selbst haben und selbst gestärkt haben, glaube ich, ist es auch für die nicht unbedingt nötig, jetzt diese Anerkennung als olympische Sportart zu haben, weil es bringt denen momentan, würde ich jetzt sagen, keinen großartigen Mehrwert. Also nur weil sie dann bei Olympia dabei sind, heißt das nicht sofort, dass die Athleten ja mehr Geld verdienen würden, dass die Konzerne, die dahinter stecken, irgendwie sich besser vermarkten könnten oder durch Sponsoren mehr Gelder bekommen. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut ohne.
Nicht nur der fehlende Ansprechpartner, der gemeinsame organisierte Ansprechpartner ist ja momentan noch für Thomas Bach so ein kleines Hindernis, E-Sports groß zu machen, sondern auch, dass ja auch in Killerspielen, wie er es gesagt hat, Wettbewerbe ausgefochten werden. Also es sind ja nicht nur Sportspiele, die im E-Sport stattfinden. Es geht ja auch um ganz andere Spiele, League of Legends, World of Warcraft und solche Geschichten, die ja dann mit Sport an sich erstmal gar nichts zu tun haben.
Das ist natürlich noch so ein weiterer Punkt. Also vieles dreht sich ja momentan in den Diskussionen um das Engagement der Bundesliga-Vereine, die ja nach und nach eine E-Sports-Abteilung aufmachen. Wenn wir davon aber reden, handelt es sich im größten Teil eigentlich immer nur um die Aufnahme von FIFA-Profis oder FIFA-Spielern, also einem virtuellen Spiel, das eine Sportart verkörpert, also eben Fußball. Schalke ist da einen Schritt weiter, die haben ein League of Legends Team, also ein Spiel, wo man 5 gegen 5 rundenbasiertes Spiel spielt, mit Monstern, mit Zauberern, mit Kriegern, die halt verschiedene Fähigkeiten haben und das Ganze muss man dann eben strategisch, taktisch sehr aufarbeiten, um den Gegner dann eben am Ende zu besiegen zu können, deren Basis zu zerstören. Das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz kurze, vereinfachte Definition von dem Spiel an sich. Hat natürlich in dem Sinne mit Sport wenig zu tun, also ist keine Sportart dahinter. Außer wenn wir irgendwie zurück ins Mittelalter gehen wollen, wo dann eben die Lanzenkämpfer waren, was damals als Sportturnier galt. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu hoch gegriffen, glaube ich. Ist natürlich die Frage, wie das Ganze dargestellt wird. Ne? Also muss das jetzt unbedingt wirklich eine Sportart sein? Klar, in Amerika hat sich mittlerweile auch eine virtuelle Basketballliga entwickelt mit den Basketballvereinen dort aus der NBA zusammen. Und wie eben angesprochen, die Bundesligisten machen das mit FIFA jetzt mittlerweile auch ganz stark, haben aber wenig Bestreben eben in andere Disziplinen, die aber eigentlich den E-Sports erst groß gemacht haben, zu investieren. Also gerade eben League of Legends oder auch Counter-Strike, das was eben gerne als Killerspiel kritisiert wird, weil man dort eben auf andere Leute virtuell schießt, ist natürlich kein Sport und soll dann auch nicht in die Richtung rein, aber das sind halt die elementaren E-Sports-Disziplinen. Das sind die Disziplinen, wo dort das ganze Geld eigentlich fließt, die großen Turniere stattfinden, wo mehrere 10.000 Leute hinkommen. Und wenn Herr Bach da quasi möchte, dass dann eben nur die Sportspiele mit rein gelten, dann kann ich das verstehen, aber es wäre nicht der E-Sports an sich.
Also, dann wollen wir mal gucken, wie diese Entwicklung da weitergeht, weil wir am Anfang drüber sprachen, Anerkennung E-Sports in Deutschland als gemeinnützig und damit als gleichgestellt anderen Vereinen. Was glaubst du, in welchen zeitlichen Dimensionen sprechen wir da? Die Große Koalition hat es in ihrem Papier verankert. Wie wird es umgesetzt? Wann wird es umgesetzt? Was glaubst du?
Also da tue ich mich jetzt echt schwer, da eine Prognose abzugeben. Einfach, weil wir eben über Deutschland reden. Mhm. Und in Deutschland, es ist ja ungern gesehen, wenn irgendwie so ein bestehende Statuten angefasst werden. Und gerade, ich kann mir vorstellen, gerade für viele Alteingesessene, besonders in den Vereinen eben, dass die dann sagen, so von wegen, was sollen wir mit dem Blödsinn? Was soll das Ganze? Die Kids können zu Hause daddeln, wenn sie wollen, können dort eben, ich sag jetzt mal, wirklich provokativ fett werden vom PC oder vor der Konsole. Wenn die Sport machen wollen, dann sollen die zu uns kommen und dann spielen sie Fußball oder Leichtathletik oder sonst irgendwie was. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch natürlich vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt von wegen, hey, wir haben ja doch eh hier ein Clubhaus, wir haben hinten noch einen Raum, können wir nicht irgendwie dann durch Gelder ein paar PCs bekommen? Finden wir nicht jemanden, der sich mit den Kids hinsetzt und denen die Spiele erklärt, mit denen trainiert, denen sagt, was sie falsch gemacht haben, sowas. Also es kann durchaus eine gute, aber auch eine schlechte Entwicklung geben. Und in absehbarer Zeit sehe ich das Ganze aber nicht in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Also auch wenn die Große Koalition da so einen Punkt draufgesetzt hat, ich kann mir vorstellen, dass die erstmal über andere Sachen diskutieren werden, die eventuell für den wichtiger sind und dass das Ganze wieder hinten so ein bisschen abfällt. Und den Aufruhr, den es jetzt quasi dadurch gegeben hat, dass der dann ja wieder ein bisschen verschwindet, abschwächt auf jeden Fall. Und das ganze Thema dann halt, ja, doch eher wieder so angegangen wird, wie es auch die letzten Monate und Jahre angegangen ist.
Also bist du der Meinung, dass, wenn man es plakativ ausdrückt, es eher Flugtaxis und flächendeckendes Breitband in Deutschland gibt als E-Sports als Sport?
Bei den Flugtaxis wäre ich mir nicht sicher. Auch Breitband-Internet für alle, das ist ja auch noch so ein Thema. Ich glaube, die gehen alle Hand in Hand, würde ich fast behaupten. Also wenn man E-Sports machen will, wäre eine gute Internetverbindung schon mal nicht schlecht, bevor man da mit einem 56K-Modem ankommt. Von daher sollte das so oder so alles irgendwie Hand in Hand gehen. Ob wir jetzt nur Flugtaxis brauchen, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wie bei diesen angesprochenen Dingen von dir gerade noch ein paar Jährchen dauern wird.
Also wir werden die Entwicklung natürlich verfolgen, E-Sports trotzdem, auch wenn es noch kein offizieller Sport ist. Ein Thema, was ja auch die Medien immer mehr bewegt, gibt ja auch Live-Übertragungen von E-Sports-Turnieren im Fernsehen, Sport 1, Pro 7 Max. Also da gibt es Diverses und ich denke auch, dass die Entwicklung noch größer wird in den nächsten Jahren, dass es eine schrittweise Entwicklung geben wird, dann auch in Deutschland. Philipp Langheinrich war das zum E-Sports, zur aktuellen Situation des E-Sports in Deutschland und weltweit. Philipp, vielen Dank.
Sehr gerne. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.